ich sag mal so, wir Handwerker sind ja immer so, nee, wir bleiben mal schön bei unserem alten System.
Du musst auf der einen Seite deine Mitarbeiter schützen, auf der anderen Seite musst du Unternehmen schützen, du musst die richtigen Leute finden, damit es richtig vorwärts geht.
Ein Handwerker mit einer Mission, das Handwerk zu stärken und die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über 10 Jahren Unternehmertum im Handwerk.
So, liebe Leute, herzlich willkommen heute zum Handwerksschmiede Real Talk. Und heute eigentlich nicht so viel Handwerk, sondern E-Rechnung. Und ich habe einen alten Schulkameraden hier sitzen und wir haben uns bestimmt seit 20, 25 Jahren, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger, nicht mehr gesehen. Und vor kurzem über LinkedIn Daniel auf dich aufmerksam geworden, mir das erzählt, ich mich ein bisschen damit beschäftigt und fand das sehr, sehr cool, was du machst. Und wir sprechen heute über E-Rechnungen, denn du bist Geschäftsführer eines Betriebes, der ja mit solchen Sachen zu tun hat. Lieber Tobi, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen hier im Real Talk. Stell dich doch einmal kurz vor, wer du bist und was du so machst.
Ja, liebe, danke fürs herzliche Willkommen hier. Ja, da hast du ganz recht, ihr kennt schon Ewigkeiten. Also ich habe überlegt, eigentlich ja, über 34 Jahre ist es her, dass unsere Zusammenkunft begonnen hat, sag ich mal, hier heute.
Ja.
Und ja, tatsächlich, ursprünglich Solinger. Also wir sind quasi Katternberger Gangster. Ja,
von früher. KBS, Katternberger Skater waren wir doch.
Ja, richtig, richtig. Und richtig, der Daniel, der auch mit uns in der Grundschule war, der ist bei LinkedIn wie auf mich aufmerksam geworden. Und das kommt daher, dass, Kurzversion, ich inzwischen in der Softwarebranche unterwegs bin, also eigentlich gar nicht jetzt direkt was mit E-Rechnung zu tun, sondern eher, wie kann man die umsetzen, ne, für Handwerksbetriebe, okay, für Unternehmen und so weiter. Und ja, das war dann vor ein paar Monaten so, dass mein Marketing-Team zu mir kam und sagte so, hey Tobi, wir müssen jetzt hier mal LinkedIn und so, Social Media, ne, müssen wir was machen. Und ich so, ja, okay, da macht das doch. Ja, ein Geschäftsführer wäre nicht schlecht. Ja, wir haben ja noch andere. Ja, die wollen nicht. Ach so, also muss ich das machen? Ja, genau. Ja, warum fragt ihr dann? Ne? So,
ja, ja, klar.
So Social-Media-Aktivitäten gestartet. Dort bringen wir immer spannende Beiträge, ne? Alles rund um das Thema Software. Aber natürlich auch dann so Themen, die auch die Betriebe beschäftigen oder neue Gesetze, die rauskommen, die dann wiederum in Software münden. Und das ist unter anderem die E-Rechnung.
Jetzt sagst du Software, also wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr eine fertige Software, die ja nicht nur Handwerksbetrieben, sondern auch anderen Betrieben zur Verfügung stellt oder entwickelt ihr auf die Bedürfnisse ja, der Kunden dann eine Software? Wie läuft das ab?
Genau, also du sprichst da schon ein Themenfeld an. Einmal, es gibt ja Standardsoftware, ne? Fast jeder kennt ja zum Beispiel SAP, ein großes, bekanntes Unternehmen. Das ist eine Standardsoftware, die ist fertig. Unternehmen müssen sich nach dieser Software richten. Ne? Okay. Wir machen es genau andersrum. Wir machen individuelle Software. Das heißt, unsere Software genauso maßgeschneidert erstellt, wie das Unternehmen, der Handwerksbetrieb oder wer auch immer das braucht. Und zum Thema E-Rechnung ist es so, wir können entweder die E-Rechnungsfunktionalität in eine bestehende Software integrieren oder wir haben auch eine Komponente entwickelt, die wir aber zum Beispiel eine API an jede andere Software, Fremdsoftware anschließen können, anbinden können.
Okay.
Also beide Möglichkeiten gibt es.
Jetzt, wenn man hört, so, ey, man entwickelt jetzt eine eigene Software für, ich rede jetzt von Handwerksbetrieben, die ja eher so klein und mittelständig sind und jetzt nicht die 10 Millionen machen im Jahr an Umsatz. Wenn man jetzt so hört, yo, die entwickeln eine Software, dann kriegt man ja oft so einen Schreck, ey, scheiße, was kommt da eigentlich auf mich zu? Kostet 500.000 Euro so eine Software. Kann sich natürlich kein mittelständischer Handwerksbetrieb so wirklich leisten. Aber wahrscheinlich, wenn du sagst, ihr macht das individuell für die, geht ihr genau auf die Bedürfnisse ein und dann kann sich das auch ein normaler Handwerksbetrieb wahrscheinlich leisten? Oder wie läuft das ab?
Du beziehst dich jetzt auf die E-Rechnung-Thematik, ne? Mhm. An der Stelle. Das ist so, die Komponente, die ist ja quasi fertig. Das heißt, da gibt es für einen moderaten Preis, der sich auch wirklich jeder leisten kann.
Okay.
Das, was da halt noch draufkommt, ist dann die Anbindung, ne? Oder wie integriert man das,
okay, in
bestehende
ERP-Wirtschaftssystem? Jetzt ist die E-Rechnung ja seit diesem Jahr, glaube ich, Pflicht.
Ja, mit Einschränkungen. Das ist auch wichtig, okay, auch für alle da draußen.
Yeah.
Also wenn ihr zum Beispiel mit öffentlichen Institutionen zusammenarbeitet, also ein Handwerksbetrieb von öffentlichen Stellen Aufträge bekommt, Gelder bekommt, dann ist es tatsächlich Pflicht, dass man die E-Rechnung nutzen muss.
Okay.
Der Bund hat und wird auch dazu ein Portal zur Verfügung stellen irgendwann, wo auch diese E-Rechnungen hochgeladen werden müssen oder eingespielt werden müssen. Außer man ist ein Kleinunternehmen, ein Kleinbetrieb, also ein Einzelunternehmerbetrieb. Das gilt für alle Unternehmen, die Umsatzsteuervoranmeldung machen müssen.
Jetzt mal für Dummies, ne? Wir sind ja hier und ich stelle dann auch extra so ein paar Fragen, wo du dir denkst, vielleicht, Junge, das muss ja eigentlich jeder wissen so. Aber E-Rechnung, was ist überhaupt eine E-Rechnung? Also ist eine E-Rechnung, also ich habe jetzt Bauvorhaben abgewickelt und schicke meinem Kunden per PDF eine digitale Rechnung per Mail. Ist das schon eine E-Rechnung?
Eben nicht.
Nicht. Aha. Das ist nicht also was ist denn eine E-Rechnung? Eine
E-Rechnung ist nicht, ich schreibe eine E-Mail, wo ein Word-Dokument drin ist oder ein PDF, sondern das Wichtige ist, dass Maschinendaten in dem PDF-Dokument noch integriert sind, die ausgelesen werden können. Und da gibt es auch verschiedene Formate, die EU gibt eins vor, in Deutschland gibt es auch ein Format, was da schon nah dran ist, was aber auch die ganzen, sagen wir mal, Anforderungen erfüllt. Dann gibt es aber noch diverse mehrere Formate. Wenn du in die Schweiz gehst oder nach Österreich zum Beispiel, gibt es auch wieder ein Sonderformat, die Österreicher bevorzugen, oder auch die Schweizer zum Beispiel.
Worin unterscheidet sich jetzt eine normale PDF-Rechnung, die ich per Mail schicke, zu einer E-Rechnung? Nochmal.
Ja,
da drin. Das ist alles zu krass softwarelastig, was du hier sagst.
Eigentlich ist das auch gar nicht wichtig für die, die es später benutzen.
Okay.
Die müssen es ja nicht verstehen, aber da drin sind wirklich XML-Dateien verankert. Also wirklich, okay. Dateien sind da drin versteckt in der PDF-Rechnung, die halt ausgelesen werden können, vollautomatisch.
Mhm. Von wem ausgelesen?
Von den Systemen, die natürlich die andere Seite auch haben muss, um sie auslesen zu können an der Stelle.
Okay, crazy. Ja, für Handwerker ist sowas immer, ich sag mal so, wir Handwerker sind ja immer so, wir bleiben mal schön bei unserem alten System, läuft doch alles. Jetzt müssen wir das bald, jetzt sagst du mit Einschränkungen, aber wird irgendwann die Zeit kommen, wo man sagt, okay, keine Einschränkungen mehr, es muss jetzt jeder machen?
Wenn du das auch auf alle anderen privaten Kunden beziehst, also nicht öffentliche Institutionen, dann ist noch Zeit bis 2026. Mhm. Im Moment aber wirklich, wo die Stadt, der Staat oder wie auch immer dir einen Auftrag vergibt, ist es jetzt tatsächlich Pflicht.
Okay, also wer muss tatsächlich nochmal konkret E-Rechnungen stellen?
Jeder Betrieb, der Umsatzsteuervoranmeldung machen muss und wenn er mit öffentlichen Trägern aktuell zusammenarbeitet, dann auch Kleinunternehmer.
Okay, crazy. Und wie kann ich jetzt als Unternehmer prüfen, ob ich das machen muss oder nicht? Gibt es da irgendwo ein Portal? Kann ich mich irgendwo informieren?
Nein, das ist nicht so. Davon mal abgesehen, auch selbst wenn du es jetzt gesetzlich noch nicht musst, hat das natürlich auch andere viele Vorteile, die dir mitgebracht werden, die du jetzt schon nutzen kannst. Ne? Einmal natürlich, du hast den ganzen Papierkram nicht mehr.
Mhm.
Fehler werden minimiert. Du hast Prozesse, die automatisiert werden. Und natürlich ist das Ganze auch nachhaltig heutzutage.
Ja.
Legen wir ja sehr viel Wert darauf, nachhaltig
zu sein. Ich liebe Digitalisierung und ich hasse Papierkram. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch bei SAS so, bei der SAS Bauwerks, bei der Handwerksschmiede nicht mehr so. Da läuft alles automatisiert, auch mit den Rechnungen und so weiter und so fort. Aber bei SAS in einem Handwerksbetrieb ist das gar nicht so einfach und da braucht man schon irgendwie auch Unterstützung von außen. Aber wir haben immer noch so 20-25% haben wir bestimmt noch Papier. Ich glaube, das ist schon ganz gut für einen Handwerksbetrieb, aber geil fände ich es natürlich, wenn ich komplett mich digital aufstellen könnte. Jetzt du als Firma, wie heißt eure Firma?
Trinidad Software.
Trinidad Software. Ihr als Firma, ich komme jetzt als Handwerksbetrieb zu euch und sage so, ey Tobi, ich habe gar keine Ahnung, was ich machen muss, welche Software, wie das mit der E-Rechnung funktioniert. Wie würde mit Trinidad so eine Zusammenarbeit ablaufen?
Also es ist wirklich so, ihr zum Beispiel jetzt kommt mit einer Anforderung zu. Zum Beispiel nehmen wir mal von der Baustelle digitale Protokolle. Eben nicht mehr der Zettel, wo draufgeschrieben wird, ich habe heute was verputzt, 3 Stunden, ich habe das und das gemacht, 3 Stunden. Am Ende kommt dann eine Liste raus,
die
dann irgendwo wieder eintippern muss, um dann eine Abrechnung daraus erstellen zu können. Das kannst du auch digital schon heutzutage machen. Sogar mit Fotos, nimmst ein iPad mit, kannst das Ganze auch dir digital direkt signieren lassen vom Kunden, ey, habe ich hier wirklich erbracht, die Leistung und so weiter. Wenn das jetzt zum Beispiel eine Anforderung wäre, kommst du zu uns, und dann gibt es 2 Möglichkeiten, so ein Projekt anzugehen. Wir unterscheiden da immer in die Softwareentwicklung nach Wasserfallmodell und die agile Softwareentwicklung. Wenn wir das Wasserfallmodell nutzen, wird zuerst ein Konzept erstellt. Ein Konzept, also ein Realisierungskonzept, kannst du vergleichen mit der Baubeschreibung plus Architekturplan für ein Haus zum Beispiel. Mhm. Da steht drin, 3-fach Verglasung, 2-fach Verglasung, Satteldach oder auch einfach nur ein Pultdach. Es kommt ja darauf an später, was der Preis ist, der darunter steht. Mhm. Was eigentlich wirklich für Leistungen da reinkommen. Und das definieren wir ganz genau in diesem Konzept. Da wird die komplette ja, GUI, also die Oberfläche der Software, dargestellt in Wireframes. Das heißt, wie sieht die Software später aus? Jede Funktion wird beschrieben. Also du, was passiert, wenn ich auf einen Button drücke? Dann geht der Prozess los, die Berechnung erfolgt, die Daten werden wie ausgegeben und so weiter. Und dazu gehört noch das komplette Datenmodell. Das ist für uns Softwareentwickler quasi der Bauplan, Architekturplan von Haus. Weil dann können wir ganz genau sagen, das dauert so lange, die Sache zu programmieren, und die ist dann und dann fertig. Wenn wir vorher so ein Konzept haben, gibt es dann auch quasi ein Fixangebot für die Softwareentwicklung später. Unternehmen, die schon Erfahrung mit Softwareentwicklung haben, die gehen auch gerne in die agile Softwareentwicklung. Das ist dann so, dass man ganz klein in Schritten diese Software entwickelt. Das heißt, man definiert erstmal zum Beispiel den Anmeldebereich. Erstmal das Modul zum Beispiel Anfragen. Dann das Modul Rechnung. Das wird also sequenziell aufgebaut. Der Vorteil ist aber, dass es direkt programmiert wird, direkt getestet werden kann und genutzt werden kann. Bei dem Wasserfallmodell ist der Vorteil, dass man ziemlich genau sagen kann, so viel kostet die Softwareentwicklung. Aber vorher machen wir Theoriearbeit. Das Konzept ist ja Theoriearbeit. Da vergehen so, je nach Projektgröße, 3 bis 6 Monate. Und dann beginnt erst die Softwareentwicklung. Bei der agilen Softwareentwicklung fängt es halt sofort an, aber ich kann ja nicht nach 3 Monaten sagen, wie weit sind wir mit dem Projekt und wie viel Geld haben wir ausgegeben.
Ja. Ja, eigentlich total geil und total vorteilhaft, weil normalerweise, also wie ich das jetzt auch bei meinen Partnerbetrieben immer sehe und auch wie ich das gemacht habe, ist es so, dass ich ja intern irgendwelche Prozesse geschaffen habe und dann so auf die Suche gehe, okay, welche Software passt irgendwie zu mir, um meine Prozesse vernünftig abzubilden, und dann entscheidet man sich für eine Software. Und während man dann diese Software hat, merkt man, ach, guck mal, da fehlt das und hier könnte ich dies noch, und eine Anbindung zu Zapier und Automatisierung gibt es jetzt auch irgendwie nicht wirklich. Und dann passt man ja eigentlich die bestehenden Prozesse, die eigentlich super laufen, passt man dann irgendwie an die Software an und bekommt nachgelagert wieder Probleme. So wie ich das verstehe, das Geile bei euch ist so, ey, ich sag, ich habe die und die Anforderungen und ihr könnt quasi meine Anforderungen erfüllen mit eurer Expertise und zu sagen, okay, wir können quasi in diesem Wasserfallmodell, können wir halt immer wieder die Software auch anpassen, so dass du deine Prozesse ganzheitlich aufbauen kannst. Jetzt denkt man ja gleichzeitig, boah, da kostet ja eigentlich noch auf den Kohle. Aber gleichzeitig, jo, vielleicht ist das Investment jetzt etwas größer als bei irgendeiner Software, die fertig sind, wo ich jetzt 300 Euro im Monat zahle, ja. Aber nachgelagert bringt das ja für Mitarbeiter und für mich im Betrieb ja viel, viel schnelleren, ja, die Prozesse laufen ja viel, viel schneller und die Schlagzahl kann ja erhöht werden. Also rentiert sich das ja doch irgendwie.
Ja, natürlich musst du da mal schauen, okay, Mathematik rechnet, ne? Wie ist das denn mit der Abschreibung? Nehme ich mal an, ich habe die Investition für die Software über 7 Jahre, dann kann ich die abschreiben, dann kann man es auch schön vergleichen mit der Standardsoftware, wo du halt monatlich, wie du richtig sagst, so jährlich Lizenzen einfach hast an der Stelle. Und irgendwann kommt dann Break-Even raus, ne? Ab wann sich das Ganze lohnt. Was man auch noch bedenken muss, ist, wenn wir die Software für den Kunden machen, dann gehört die dem Kunden, ne? Also der ganze Quellcode und die alle übertragbaren Rechte kommt der Kunde. Das heißt, auch wenn er irgendwann mal keinen Bock mehr auf uns hat, kann er sich einen anderen Dienstleister im Bereich suchen, der quasi das auch fortführen könnte. Der große Vorteil ist, du bist aber nicht abhängig von einer Standardsoftware, von einer fertigen Software, wie du gesagt hast, ne? Das ist so, wenn, jetzt mal wie das Beispiel SAP, weil es jeder kennt, die kommen nach 2 Jahren, sagen so, wir müssen jetzt das ganze System upgraden, muss ein Update eingespielt werden, dann legen die dir einen Kostenvorschlag auf den Tisch und entweder machst du das oder nicht. Und wenn du es nicht machst, im Worst Case, kannst du die Software nicht mehr benutzen. Das heißt, du bist vollkommen abhängig von dem Standard-Software-Anbieter an der Stelle. Wenn du Individualisierung da reinbringen willst, das war das andere Thema, was du gerade angesprochen hast, dann ist das meistens mit sehr interessanten Tagessätzen auch da verbucht an der Stelle, ne?
Geil, cool, mega. Wir wollten eigentlich über E-Rechnung sprechen, jetzt sprechen wir schon über Digitalisierung und Software, total cool, aber mega interessant. Natürlich auch für viele Zuhörer hier, wir haben viele Zuhörer und auch viele, die den Podcast hören, und viele beschäftigen sich ja immer, will ich digitalisieren und kann ich das überhaupt, und nee, eigentlich will ich auch gar nicht, und der Handwerker ist jetzt eh nicht so ein Digitalisierungsprofi, der schafft ja mehr als irgendwie im Büro zu arbeiten, und mit euch hat man dann ja auch einen vernünftigen Partner an der Hand, der dann die Sachen auch so umsetzen kann. Wenn ich dir jetzt irgendwas sage, ey, so und so brauche ich das, könnt ihr das ja dann auch so umsetzen in die Richtung, oder könnt mir Tipps geben, hey, besser wäre es, wenn wir so und so machen. Okay. Ja, total cool. Sag mal, bei der Rechnung, bei der E-Rechnung, gibt es da irgendwelche neuen Fristen, die man beachten muss, wenn man diese stellt oder so?
Ja, genau, das ist ja das, was ich eben schon sagte, ne? Also wenn du Aufträge von öffentlichen Institutionen annimmst, dann bist du jetzt schon verpflichtet, eine E-Rechnung einzuführen, also die versenden und auch empfangen zu können. Wenn du das nicht machst und nur mit Privatpersonen zusammenarbeitest und halt auch ein Einzelunternehmer bist, der keine Umsatzsteuervoranmeldung machen muss, dann hast du quasi noch Zeit bis 2026, das okay. einzuführen.
Gibt es denn, jetzt haben wir viel über die Vorteile der Eherechnung gesprochen, gibt es denn auch irgendwelche Nachteile?
Das fragst du jetzt natürlich den Software-Digitalisierungsmensch, ja. der hier dir gegenüber sitzt.
Aber wir sprechen ja hier Real Talk.
Also eigentlich hast du keine Nachteile. Der einzige Nachteil ist, du musst dich nicht darum kümmern, dass du eine Software hast, die das unterstützt und kann. Das heißt, es ist eventuell mit Kosten verbunden, die du vorher nicht hattest. Ne? Aber wenn man die allein schon gegen Papier und Drucken und Tinte und keine Ahnung was aufwiegt, wirst du da vielleicht auch ganz schnell wieder auf den Win-Win-Effekt kommen.
Ne? Aber Tobi, jetzt mal Tacheles. Jetzt habe ich eine Software seit 5 Jahren bei mir implementiert, ja? So, und jetzt ist die E-Rechnung Pflicht und meine Software unterstützt das nicht. Ist doch voller Bullshit, das ist doch ein Nachteil. Also muss ich mir jetzt irgendwie neue Software dann suchen, oder?
Nee, oder du nutzt eine Komponente, so wie wir sie zum Beispiel entwickelt haben, die können wir an eine bestehende Software über eine API-Schnittstelle anbinden. Oder manche Unternehmen arbeiten sogar noch mit Access-Datenbanken oder Anwendungen, die sie mal vor Ewigkeiten auch mal selber programmiert haben. Da kann ich übrigens sagen, keine Sorge, auch Großkonzerne haben sowas noch im Einsatz und da können wir es entweder direkt integrieren oder wenn die Programmiersprache C#, das ist unsere Hochsprache, die wir nutzen für die Softwareentwicklung, Basis der bestehenden Software ist, kann man es auch dort direkt reinprogrammieren. Aber ansonsten einfach eine Komponente anbinden über eine Schnittstelle und dann kann man das Altsystem behalten.
Okay, ich habe noch mal eine Frage, sorry, dass ich das immer noch mal 2-3 Mal geforscht und frage, aber ich muss es halt, also ich muss es verstehen, vor allen Dingen meine Zuhörer müssen es verstehen. Bei der E-Rechnung, hast du gesagt, die ist irgendwann Pflicht und die hat Vorteile, weil dort man Daten erkennen kann und so weiter und so fort. Aber was sind das für Daten, Digga? Am Ende ist es doch so, ich habe eine Baustelle fertig, habe eine Abschlagsrechnung geschickt von 5.000 und am Ende bin ich fertig und schicke dann eine Schlussrechnung von 15.000. So, was für Daten?
Also letztendlich die Daten, die auf der Rechnung stehen, werden automatisiert in dem Datensatz. In der in Zugpferd ist einfach mal durch X-Rechnung, das sind die Dateiformate, die dann in diesem PDF integriert sind. Da stehen natürlich diese Daten maschinell auslesbar direkt drin.
Und wer liest die aus?
Ja. Na, da, wo du es hinschickst. Der Empfänger liest es aus mit seiner Software, die es kann.
Ja, das ist
so voll einfach. Was machst du denn jetzt hier für einen Stunk?
Ja, ich frage mich halt so, also ich versuche das zu verstehen, ehrlich gesagt. Also ich verstehe, dass es Vorteile, auf jeden Fall Vorteile hat, aber ich verstehe nicht so wirklich den Unterschied, weil am Ende, wenn ich eine Rechnung schicke per PDF, per E-Mail, hat er die Daten doch auch und sieht die.
Du müsstest eine OCR-Software zum Beispiel haben, die dann, du könntest, also für jedes Rechnungsformat könntest du dann diese natürlich einlesen, diese PDF, dann müsste die OCR-Software die Position kennen, wo steht was, könnte die raussaugen. Das ist übrigens der Grund, warum gerade Großunternehmen auch dann Rechnungsformate früher vorgegeben haben. Mhm. Ist ja jetzt auch nicht so, als wäre es was ganz Neues, nur dass das die E-Rechnung, das Format, das vorgegeben wird von der EU, vom deutschen Staat jetzt, der vereinheitlicht das Ganze und sagt so, das ist das Datenformat, was im PDF drin ist. Und damit können dann überall die Systeme das auslesen. Also man spricht die gleiche Sprache.
Das okay. Ist das hier, ne? Ja, das ist ja das, was ich hier rauskitzeln will. Weil am Ende sag ich dir ganz ehrlich, das läuft hier so beim Deal Talk. Wenn ich das nicht verstehe, dann versteht das oft mein Zuschauer auch nicht. Und deswegen hake ich da immer schön tief rein. Jetzt habe ich es auch geschnallt.
Wenn du das verstehst, dann verstehen die anderen.
Ja, glaube ich auch. Ich bin ja nicht die hellste Leuchte auf der Kerze. Ist halt einfach so. Ja. Nee, okay. Und die haben das, also die EU hat das eingeführt, weil es einfach dann papierloser wird, einfacher ist, Daten auszulesen und das Ganze wahrscheinlich steuerlich besser trackbar ist und keine Ahnung alles.
Ja, und natürlich wegen der Nachhaltigkeit. Das ist ja klar.
Nachhaltigkeit, ja. Also ich muss die Akten nicht mehr 10 Jahre oben auf dem Speicher aufbewahren.
Aber digital bitte. Diese Gesetzgebung gilt nach wie vor. 10 Jahre müssen die Dateien, die PDF.
Digital. Aber nicht mehr in einer Kladde, oben auf dem Speicher, 10 Jahre. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Dann ist der Speicher nämlich ganz anders.
Ja, kannst du ja wie ein Billardtisch stellen.
Ja, zum Beispiel. Geil. Ja, top. Richtig gut. Du hast es drauf, was das angeht, hä?
Ah, ich hab meine Mühe, ne?
Software. Ich möchte nochmal auf dich persönlich zukommen, weil mich interessiert das jetzt. Und, ja?
Kannst du gerne machen.
Sag mal, du bist jetzt so alt wie ich, ein bisschen älter, haben wir eben festgestellt. Siehst natürlich jünger aus als ich und auch besser. Aber Wie bist du persönlich, also wolltest du immer Softwareentwickler werden? Oder wie hat sich das ergeben? Ja, weil du bist ja auch Unternehmer und wir reden ja hier auch über Unternehmertum und deswegen frage ich jetzt einfach mal out of the box mal ein paar andere Sachen. Wie hat sich das bei dir nach der Schule entwickelt, dass du gesagt hast, jo, jetzt rutsch in die Softwaregeschichte rein oder mach das jetzt?
Das war überhaupt nicht absehbar. Okay. Gar nicht. Der Daniel, ne? Ja. Mein bester Freund nach wie vor, glaube ich.
Ja. Wir sind einer meiner besten Freunde, ja.
Genau. Die, mit dem bin ich ja auch dann auf die Schwertstraße gegangen, hier aufs Gymnasium.
Ja.
War eine tolle Zeit.
Ja.
Ich bin dann später aber einen anderen Weg gegangen, habe erstmal eine Ausbildung gemacht.
Okay.
Abitur nachgeholt. Habe dann Maschinenbau studiert. Ich bin eigentlich Maschinenbauingenieur.
Krass, okay.
Und bin dann auch in dem Bereich gestartet, hier auch in Solig. Mhm. Bei einem richtig coolen Unternehmen, was viel mit Aluminium zu tun hat, mhm. mit Aluminiumprofilen. Hatte da auch eine sehr tolle Zeit, wo ich viel gelernt habe.
Cool.
Dann kamen auch private Dinge einfach hinzu, die das Leben nochmal durchgerüttelt haben. Und das kam das eine zum anderen, dass ich dann Richtung Software abgedriftet bin. Das kam allerdings dadurch, dass nach dem Studium mich sehr viel schon mit Automatisierungstechnik mhm. beschäftigt habe. Und sagen wir mal, Maschinenbau, Maschinensteuerung, Automatisierung und Software ist jetzt schon verwandt. Und ich brauchte okay. für viele Themen auch Software wirklich. Und damit ist dann so die Verbindung gekommen zum jetzigen Unternehmen, wo ich dann jetzt mit eingestiegen bin.
Da bist du jetzt Geschäftsführer?
Genau. Und im Rahmen, so sagen wir mal, des Generationswechsels bin ich eingestiegen. Meine beiden Partner, die da drin sind, die ziehen sich immer weiter zurück.
Mhm.
Aber allerdings arbeiten wir jetzt schon seit 5 Jahren zusammen und es cool. macht richtig viel Spaß. Die bleiben auch mal ein bisschen erhalten, da freue ich mich drüber. Aber ich sage immer so, Spaß, die nächsten 28 Jahre, das Unternehmen gibt es schon 28 Jahre, soll ich da machen.
Ach krass, geil, mega. Und ist das deine erste Stelle als Geschäftsführer?
Vorher war ich in einer leitenden Position,
okay.
allerdings technischer Einkauf.
Okay.
Einkaufs,
wie lange machst du das jetzt?
Ich bin jetzt bei Trinidad jetzt im 5. Jahr.
Krass. Und wie ist das Leben so als Geschäftsführer und Unternehmer? Hat sich das krass gewandelt? Weil das interessiert meine Zuschauer tatsächlich immer noch sehr, sehr krass, wie das auch nicht außerhalb des Handwerks ist. So, wie war das so für dich? Wie fühlt sich das an? Ist das gut? Ist das viel Arbeit? Ist das gehst du da drin auf? Fuckst dich auch manchmal ab? Wie läuft das?
Naja, so dein Aufgabenfeld und deine Prioritäten ändern sich natürlich, wenn du so ein Unternehmen hast. Du gehst eine Flughöhe höher, du machst strategische Auslegungen, wohin soll sich das Unternehmen entwickeln? Du musst auch mal nicht so coole Entscheidungen treffen, ne? Richtung Personal, ne?
Ja.
Zum Beispiel. Aber dafür bist du halt auch da. Du musst auf der einen Seite deine Mitarbeiter schützen, auf der anderen Seite musst du das Unternehmen schützen. Du musst die richtigen Leute finden, damit es richtig vorwärts geht. Ich denke mal, das weißt du.
Ja.
Es gibt Tage dabei, da hast du natürlich Stress pur.
Ja.
Frage. Aber es gibt auch genauso viele Tage, wo du dich entfalten kannst, wo du dein Ding durchziehen kannst. Zum Beispiel sitzen wir heute hier und machen einen Podcast.
Ja, ne? Yes, also, voll gut.
So ist es, ne?
Führst du als Unternehmer das Leben, was du dir vorgestellt hast? Oder hast du dir Unternehmertum und Geschäftsführer-Dasein auch so vorgestellt, vor 5 Jahren, bevor du angefangen hast?
Das ist schwierig zu sagen. Ne? Also ich glaube, du musst das leben. Und da ich ja gar nicht wusste, dass sich das so auf mich zukommt an
ja.
der Stelle, kann ich das, glaube ich, gar nicht sagen. Ich hatte allerdings, sagen wir, durchs private Umfeld viel immer so Richtung okay. Unternehmertum auch mit zu tun.
Mhm.
Und es war jetzt nicht ganz fremd für mich. Aber sagen wir so, die Balance zwischen, ich muss zwar auch kritische Entscheidungen treffen können, ich muss das auch ertragen, diese Entscheidung zu treffen,
ja.
aber auch hin zu, boah, ich kann hier was gestalten, was richtig Cooles draus machen, das ist schon eine coole Aufgabe. Also.
Mega. Ja, mega interessant, weil normalerweise sitzen gegenüber hier eigentlich immer nur Handwerker und wir reden über Handwerksgeschäftsführung, aber auch mal aus einer anderen Sicht zu sehen. Wir sind hier zwar jetzt vom Thema voll abgedriftet, aber das ist halt hier der Real Talk von der Schmiede. Mich interessiert immer sowas. Mega nice, voll cool. Also finde ich echt spannend. Wie viele Mitarbeiter habt ihr bei Trinidad?
46 Softwareentwickler haben wir.
Crazy. Also das ist ja auch schon Fettverantwortung dahinter.
Ja, es ist ein sehr solider Mittelstand.
Du hast jetzt gesagt, 46 Softwareentwickler und Vertriebler und so, die oder kommen die Kunden von alleine auf euch zu?
Na, wir haben tatsächlich ein super Marketing-Team und bei uns in der digitalen Branche, zumindest bei uns ist es so, wir haben in dem Sinne keinen Vertrieb, also ich bin der Vertrieb quasi,
ja.
aber die Kunden kommen durch das Marketing auf uns zu. Ne?
Also cool.
ne, das Neueste hatte ich ja eben auch schon ein bisschen spaßig zum Eingangs gesagt, jetzt auch auf LinkedIn, ne,
ja.
Social Media,
ja.
aber ganz viel natürlich auch SEO, SEA, Google-Suche.
Okay,
ne, das top. Sind so
wo sitzt das Unternehmen?
In Düsseldorf.
Düsseldorf.
Quasi ums Eck, ne?
Nice! Nadine... Platzt dir einfach rein. Klasse. Ja, so ist das manchmal. So, gibt es irgendwelche Ausnahmen und wie können Unternehmen prüfen, ob sie betroffen sind?
Ja, das hatte ich eigentlich schon gesagt, ne? Also Einzelunternehmer oder ein Kleinunternehmen
Stimmt,
sind erstmal bis 2026 noch in der Schonfrist.
ja.
Außer, wie gesagt, du arbeitest schon mit öffentlichen also Auftraggebern zusammen, Institutionen, da musst du dir auf jeden Fall jetzt schon Gedanken drum machen. Oder du bist so ein Großunternehmen, dass du schon umsatzsteuervoranmeldepflichtig bist.
Crazy. Archiviert müssen sie auch werden. Die Fragen haben wir auch schon beantwortet. Gibt es irgendwas, wo ich jetzt keine Frage zu gestellt habe und du sagst, hey, das müssen die Zuhörer eigentlich unbedingt wissen in Bezug auf E-Rechnung und Software?
Naja, nutzt es, um eure Prozesse schlanker zu machen. Ihr habt mehr Zeit für euch. Ne? Ihr könnt euer Handwerk anpacken, definitiv. Der Weg dahin ist manchmal, gerade wenn man noch nie Software oder sich damit mit der Digitalisierung beschäftigt hat, erstmal so ein bisschen abschreckend. Aber wir zeigen euch gerne, wie wir diesen Weg ganz sanft gehen, dass man dort reinkommt, das Thema. Und meine Erfahrung ist, wenn man erstmal angefangen hat und das erste Produkt nutzen kann, was wirklich seine eigenen Bedürfnisse und Prozesse darstellt, dann kann das auch manchmal süchtig machen, weil dann möchte man
Ja,
immer weiter dran drehen. Das ist so.
volle Kanne. Also super smart, was du gerade sagst. Also ich muss ehrlich sagen, bei mir selber, ich habe so Marketing, Digitalisierung, Prozesse, Systeme. Ich bin jetzt seit 2013 selbstständig. Eigentlich habe ich so die ersten 6 Jahre voll in den Sand gesetzt. Also nicht monetär, aber so zeittechnisch und keine Prozesse und so dieses typische selbstständig und ich muss alles alleine machen, meine Mitarbeiter können nichts. Das war so mein Mindset damals. Dann habe ich ja irgendwann Kinder gekriegt und habe erkannt, so hey, arbeiten alleine ist nicht und ich muss jetzt mal was ändern. Dann habe ich das erste Mal so wirklich ein paar Podcasts gehört, Seminare besucht, habe mich das erste Mal mit Unternehmertum beschäftigt. Was heißt eigentlich überhaupt ein Unternehmen? Wie kann ich wie überhaupt Unternehmer werden? Ja, weil man lernt das ja auch nirgendwo irgendwie. Man durch die Erfahrung kommt das ja. Wie kann ich überhaupt gute Mitarbeiter einstellen? Wie kann ich auch eigentlich wachsen mit Neukunden? Und dann habe ich dann 2020 das erste Mal digitales Marketing entdeckt, ja, Online-Marketing, Neukundengewinnung und das war für mich total krass, so oder wie neu, komplett neue Welt. Man kann sich das kaum vorstellen. Es gibt heutzutage immer noch viele Handwerksbetriebe, die mit sowas nichts zu tun haben, die der Meinung sind, yo, digitales Marketing funktioniert bei mir im Handwerk nicht, ja, oder Systeme, Digitalisierung funktioniert auch nicht. Und ja, ich kann mich ja in beide Seiten reinversetzen. Ich habe einmal die SAS als Handwerksbetrieb, ich habe die Handwerksschmiede als digitale Unternehmensberatung, wo wir komplett durch die digitalisiert sind und ja, in einem Handwerksbetrieb ist es viel, viel schwieriger, quasi Prozesse und zu schaffen, weil es sehr individuell oft auch ist auf der Baustelle. Nichtsdestotrotz geht es ja nicht darum, 100% alles irgendwie in Prozesse zu schaffen, funktioniert dir eh nicht, aber wenn du schon schaffst, 70, 80% da reinzupacken
Definitiv.
mit einer geilen Software, dann bleibt das nicht aus. Und auch in Sachen Digitalisierung, also ich bin immer noch nicht so voll der Computerfreak, ja, aber alles, was ich mache, und auch meine Unternehmen, die ich alle habe mittlerweile, das sind ja nicht nur zwei, sondern mittlerweile auch mehrere, da kann ich von überall aus der Welt, egal zu welcher Uhrzeit, auf meine Unternehmen zugreifen, das Controlling machen, mit Mitarbeitern sprechen oder was auch immer machen. Und die Freiheit, die man dadurch erlangt, ist einfach unbeschreiblich. Das mag jetzt für einen Softwareentwickler Standard sein, ja, aber für einen Handwerker ist das halt komplett eine andere Welt, ne? Oder ist das für euch nicht Standard? Doch.
Inzwischen natürlich.
Ja.
Also ein Beispiel, bei uns gibt es kein Papier mehr, ne? Also wir
Null.
sind komplett digitalisiert natürlich, liegt natürlich so nahe. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, unseren Mitarbeitern sehr viel Homeoffice-Arbeit zu ermöglichen, wenn die Prozesse dann noch wieder stimmen, ne? Das Teamwork, der Teamzusammenhalt. Aber ja, gebe ich dir recht.
Ja. Für dich als Geschäftsführer, wie wichtig sind die Prozesse dahinter und auch Prozesse immer stetig zu entwickeln, wenn wir jetzt über Prozesse sprechen? Nicht über Digitalisierung, sondern die Prozesse dahinter, wie man etwas zu machen hat, zum Beispiel.
Na, es gibt da so zweierlei Sichtweisen drauf. Also man sollte immer an seinen Prozessen arbeiten, natürlich. Es ist aber auch so, dass gerade die Prozesse, die über Jahre, Jahrzehnte in Unternehmen entstanden sind, auch eine Berechtigung haben. Vielleicht sogar ein Prozess, und man merkt es gar nicht im ersten Moment, auch Einfluss quasi auf deinen Unternehmenserfolg hast, weil du machst es eben anders als andere. Und das sollte man schon stark hinterfragen. Ne? Also erfolgreiche Unternehmen, die machen meistens was richtig und auch schon lange. Da ist dann eher die Frage, wie kann ich es noch besser machen? Nicht komplett verändern.
Ja.
Das macht eine Software auch nicht. Sie macht es smarter, sie vereinfacht Prozesse.
Für vor allen Dingen auch für Mitarbeiter, ne?
Genau. Und man muss das auch so sehen, eine Software einzuführen heißt eigentlich für mich nie, okay, dann brauche ich manche Mitarbeiter nicht mehr, sondern ich habe jetzt eher Platz, dass diese Mitarbeiter andere Dinge tun können, wichtigere Dinge tun können. Ne? So muss man das auch sehen, weil viele, mit denen ich spreche, haben dann auch Sorge, ja, dann muss ich ja 3 Leute entlassen und so und die sind schon so lange bei mir und so. Nee, musst du nicht. Du hast jetzt auch die Möglichkeit, denen andere Aufgaben zu geben, dass die sich auch weiterentwickeln können.
Ja, ja, das denken ja total viele, auch in Bezug auf KI oder Automatisierung dahinter, irgendwelche Verknüpfungen. Ich meine, das wird ja auch teilweise bei Social Media so verkauft, so hey, du kannst hier bla und dadurch sparst du dir Lohnkosten. Aber eigentlich geht es ja darum, dass man für die Mitarbeiter Sachen vereinfacht und Mitarbeiter sich auf andere Sachen fokussieren können, auch in die Entwicklung gewisser Sachen im Unternehmen. Ich finde, KI ist das Beste, was uns passieren konnte, ehrlich gesagt. Oder was hältst du davon?
Na, ja, da habe ich auch schon ein paar Beiträge bei LinkedIn dazu gepostet. Also ja. KI ist super geil. Das bringt viele Vorteile. Aber eine Sache ist ganz wichtig. 2 Dinge. Einmal, KI ist oftmals in der Cloud ja unterwegs. Ne, weil eine KI wird immer besser, umso mehr Daten sie hat. Also am besten Daten von allen bekommen. Ne, darum liegen sie in der Cloud. Deswegen musst du dein Projekt schauen, auch mit deinem Kunden besprechen. Wollen wir das überhaupt? Ist das überhaupt gewünscht oder sind da so, sagen wir, sensible Daten drin, vielleicht auch aus Forschung und Entwicklung, die haben da nichts zu suchen. Das ist so die ersten Rahmenparameter. Und der zweite Rahmenparameter ist, du, der die KI nutzt, musst immer hinterfragen, ob das Ergebnis, was da rauskommt, gerade auch bei uns Softwareentwicklern, also wenn zum Beispiel eine KI ein Code-Schnipsel vorgibt, dann ist der schnell integrierbar, aber der Softwareentwickler muss natürlich prüfen, macht die auch wirklich das, was sie soll? Und sind da nicht irgendwelche Hintertürchen eingebaut, die auch noch irgendwelche Security-Alerts auslösen?
Ja, am Ende KI hin oder her, ohne Menschen funktioniert am Ende ja nichts, Alter. Da kannst du die KI auch sonst wohin schmieren, oder?
Wow.
Ja. Also ganz ehrlich, also ich meine auch, man kann Häuser bauen mit einem Gerät, was dir ein komplettes Haus baut, aber ja, am Ende brauchst du
diese Drucker da, ne?
Ja, aber am Ende brauchst du auch den Mensch, der dir das Ding anmacht und dir den Mörtel da irgendwie einfügt und so. Also du brauchst ja immer Menschen dahinter. Und ganz ehrlich, also als jetzt hier die ganze KI-Zeug kam, so, hab ich hier zum Bila, ich brauche ja gar keinen Videografen mehr. Packe ich in die rein und der wird alles alleine wird allein geschnitten. So, natürlich haben wir das probiert, nicht Bila loszuwerden, aber natürlich solche Sachen zu machen. So, und wir nutzen natürlich auch solche Sachen, aber nichtsdestotrotz sind die Bedienung dahinter ist ja extrem wichtig. Und wir können Sachen einfach schneller abwickeln. Ja, früher haben wir vielleicht 2 Stunden zum Schneiden gebraucht, jetzt brauchen wir vielleicht 1 Stunde oder 1/2 Stunde. Und das ist ja extrem geil für einen Betrieb.
Und ein wichtiger Punkt von mir auch noch zum Thema KI. Du hast ja eben so die Sorge angesprochen von den ganzen Menschen da draußen, dass sie alle ersetzt werden. Eins kann KI noch nicht, nämlich kreativ sein. Das heißt, alles, was eine KI nutzt, verarbeitet, die als Vorschlag ausgibt, basiert auf Dingen, die schon passiert sind. Es ist immer noch so, dass Neues, Innovatives immer noch durch uns entsteht, durch uns Menschen. Und das wird auch lange noch so sein. Deswegen lieber KI da nutzen, wo es wirklich Prozesse vereinfachen kann. Ne, zum Beispiel Datenanalyse als ein Punkt, der definitiv für KI sehr interessant ist. Und keine Angst davor.
Nice. Cool, geiler Podcast. Wir wollten eigentlich nur über E-Rechnung sprechen und wir haben über Unternehmertum gesprochen. Ich habe dich ein bisschen gelöchert.
Ja, vorbereitet übrigens.
Das war sehr, sehr cool. Jetzt haben wir noch über KI gesprochen. Also sehr abwechslungsreich. Fand ich mega cool und ich hoffe, das hat euch gefallen. Und wir haben bei uns ein Ritual bei unserem Podcast. Weiß nicht, ob du mal schon meinen Podcast gehört hast oder dir angeschaut hast bei YouTube. Wir haben ein Podcast-Fragenbuch. Ja? Mhm. Und ein Gast, der vor dir hier saß, hat eine Frage reingeschrieben. Diese Frage stelle ich dir und du beantwortest diese. Keine Ahnung, was für eine Frage, ich kenne sie selber nicht. Und dann darfst du eine Frage reinschreiben für meinen nächsten Gast. Die darfst du aber natürlich nicht verraten.
Das werde ich gerne tun, solange es von meiner Frau quasi genehmigt werden würde, die Antwort zu geben.
Ja, ich denke schon. Ja, ganz cool, passt zu dir auch. Als wärst du, Tobi, hier macht. Du, mein Gott. Welche Vision bzw. welchen Traum hattest du, als du deine Firma gegründet hast oder eine Firma als Geschäftsführer übernommen hast?
Meine Vision war es, das Unternehmen größer zu machen, auf die Zukunft auszurichten, vielen Menschen dort auch die Möglichkeit geben zu arbeiten, also wirklich einen Arbeitsplatz zu schaffen. Ja, und am Ende muss ich ganz ehrlich sagen, viel Spaß und auch, obwohl es vielleicht manche nicht sagen, auch der Erfolg natürlich.
Ja, natürlich. Also jeder Unternehmer ist...
Jeder will damit auch was tun.
Ja, jeder, der Unternehmer ist oder Geschäftsführer, der will natürlich auch was verdienen und davon gut leben können und auch sich die Zeit frei einteilen können. Wer was anderes erzählt, labert Scheiße, auf Deutsch gesagt. muss ich einfach so sagen, denn wir machen halt ja nicht nur Spaß, wir müssen ja irgendwie von leben. So, Tobi, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. War auch mal für mich was ganz anderes hier und herausfordernd, mit einem Softwareentwickler zu sprechen.
Kannst hier gleich mal den Schweiß noch abtupfen.
Ja, ja. Also. Passiert nicht hier alle Tage. Ansonsten, liebe Leute, ihr wisst, was am Ende kommt. Du findest uns überall. Bei Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube. Was gibt noch? Auch da, wo es überall Podcasts gibt, von Spotify bis, was gibt es noch? Amazon Music, Amazon Prime, alles Netflixen, Threads, TikTok, Cross überall.
Auch noch.
Wie bitte?
Cross auch wahrscheinlich noch.
Ja, alles, wo es online, digital sichtbar ist, folgt mir und hört hier fleißig zu und ihr könnt hier einiges lernen. Ich habe immer ganz tolle Gäste da und wenn nicht, dann halt nicht. Ist dein Problem, hör mir nicht zu. Ansonsten folgen, abonnieren und wenn was ist, einfach schreiben. Wir werden Tobi natürlich im Podcast markieren, Trinidad, bei LinkedIn Tobias Geißler. Folgen, ich folge ihm und der macht da echt coole Sachen und ist interessant. Ansonsten, danke, dass du da warst.
Ich danke dir, ne?
Ciao.
Bis dann.
Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn du deinen Handwerksbetrieb weiterentwickeln und mehr Zeit haben möchtest, solltest du das kostenlose Erstgespräch auf www.handwerks-schmiede.de buchen. In diesem Erstgespräch erarbeiten wir eine individuelle Strategie, die genau auf dein Unternehmen zugeschnitten ist und dir dabei hilft, mehr Zeit, bessere Mitarbeiter und kaufkräftige Kunden zu gewinnen. Also, worauf wartest du noch? Trag dich jetzt auf www.handwerks-schmiede.de ein und lass uns gemeinsam deinen Handwerksbetrieb auf das nächste Level bringen. Bis zur nächsten Folge.